Fail early, fail often, fail forward.
Deutschlandfunk Nova.
Startup and down. Mit Utz Dräger.
Ist es reißerisch, damit zu beginnen, dass Fritz Trott mal angetrunken von einem Dach gefallen ist? Ja, auf jeden Fall, aber es ist nicht ganz unwichtig für seinen Werdegang. Ich kann mir nicht helfen, aber Fritz Trott umgibt etwas Adeliges. Kultiviert, man hört ihm gerne zu, selbstbewusst, aufmerksam und gleichzeitig freundlich zurückhaltend. Vielleicht ist er so, weil sein Vater als Geschäftsmann im Ausland viel rumgekommen ist und Fritz eben auch. Und diesem Rumkommen, dem ist er eine ganze Zeit lang treu geblieben. Zurück zum Dach. Das war in Oxford, zu Studienzeiten. Vor der Elite-Uni war Fritz als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr und ist damals mit einem gewissen Partyhunger nach England gekommen, wie er sagt. Der Sturz vom Dach hat sicher auch was damit zu tun. Dämlich findet Fritz die Aktion im Nachhinein, aber...
Ich habe extrem Dusel gehabt, also wirklich Glück gehabt, dass das verhältnismäßig gut ausgegangen ist. Und das war aber auch ein Moment, in dem mir so ein bisschen klar geworden ist, dass es viele, viele Leute gibt, denen es deutlich schlechter geht. Und das war auch so ein bisschen eine Überlegung zu sagen, okay, ich hab so viel Glück gehabt, warum kann man nicht irgendwas machen, jungen Leuten helfen, denen es nicht so gut geht wie mir.
Fritz' Vater ist zu der Zeit beruflich in Kenia. Fritz macht sich mit seinem Bruder und Freunden dahin auf und gründet Courage Africa, ein Projekt, das Kinder mit Behinderungen unterstützt und mit Jugendlichen aus Europa zusammenführt, jahrelang. Es ist Fritz' erste eigene Unternehmung, quasi seine Geburt als Unternehmer. Nach einiger Zeit geht es für ihn nicht zurück nach Oxford. Er studiert Marketing, Kommunikation und Politik am Bodensee, arbeitet später wieder ganz woanders, nämlich in einem Abgeordnetenbüro im Europäischen Parlament in Brüssel. Und hier ereignet sich für ihn wieder etwas Schicksalhaftes.
Da ging eine E-Mail rum unter den Assistenten, ja, nachher, wer Lust hat, irgendwie in dem und dem Konferenzraum. Da kommt jemand irgendwie von Google. Google war damals okay, aber das war jetzt auch nicht so die Welt.
Fritz hat wenig Zeit, schaut aber mal vorbei.
Da waren vielleicht 10 Leute und vorne saß ein ziemlich schüchterner Typ und das war Larry Page. Und der saß da und hat einfach erzählt, dass Google eigentlich gar keine Suchmaschine ist, sondern gerne selbstfahrende Autos bauen will und Energie gewinnen will und so weiter.
Wie und warum auch immer, nach dem Vortrag landet Fritz allein im selben Fahrstuhl mit dem legendären Entwickler von Google.
Das war sozusagen der Moment, in dem ich wahrscheinlich den Elevator-Pitch drauf haben hätte müssen für mich selber. Und ich habe einfach nur gesagt, hey Larry, super Vortrag und Google ist ja toll und was muss ich denn machen oder kann, ich finde das total interessant. Aber eigentlich habe ich das total verballert. Ich hätte mich niemals so mit der Startup-Welt auseinandergesetzt, wenn ich da nicht Larry Page getroffen hätte. Aber es war auch ein bisschen ernüchternd, nicht von Larry Page gesagt zu bekommen, ja cool. Bewerb dich oder schick mir eine E-Mail oder keine Ahnung, ja, so, das passierte gar nicht.
Aber befeuert eben Fritz' Interesse für Startups. In Brüssel beginnt er auch sein erstes privatwirtschaftliches Projekt. Zusammen mit Cousin und Schwager arbeitet er an Schokoladenstrauß. Kunden sollen belgische Edelpralinen schnell und einfach online mit Grußkarte an Freunde verschicken können. Etwa 2 Jahre lang tüftelt er am gepflegten Premium-Versand. Schokoladenstrauß lässt sogar wertige Holzkisten in Österreich herstellen, um die Pralinen stilsicher zu verpacken. Ein Learning bzw. eine Erkenntnis dazu, warum es am Ende nicht geklappt hat. Alle Beteiligten waren zwar Feuer und Flamme, aber keiner hat seine Haupttätigkeit aufgegeben, um mit dem Pralinenversand aufs Ganze zu gehen. Also, alle warteten mit ihrem vollen Einsatz auf den Durchbruch durch halben Einsatz, der so wiederum nicht zustande kam.
Und es war auch ein Learning, dass also Friends and Family sind eigentlich die schrecklichsten Kunden, die man sich vorstellen kann. Erstens bestellen sie nie, wenn sie bestellen, haben sie lauter Sonderwünsche und danach ist es nie so, wie sie sich vorgestellt haben.
Aber der Ansatz war tatsächlich, vor allem so über Facebook und Friends and Family zu gehen, das breitet sich aus wie ein Lauffeuer.
Das ist total logisch, weil du verschenkst ja einfach die Pralinen an andere Leute und die finden das super und verschenken sie wieder an andere Leute und das hat sich einfach als falsch herausgestellt. Ich glaube, das ist die eine Sache, die man sich immer überlegen sollte, wenn dann richtig und mit vollem Einsatz und das andere ist, wenn es nicht klappt, so schnell wie möglich dann auch wirklich den Stecker ziehen und nicht irgendwie die Realität ignorieren.
Über die Realität des Startup-Business lernt Fritz mehr, als er nach Berlin zieht, wo er in der Startup-Schmiede von Rocket Internet arbeitet. Mit seinem wachsenden Erfahrungsschatz wird er ein umso attraktiverer Mitstreiter. 2 Freunde sprechen ihn irgendwann an. Sie haben vor, eine Plattform für Friseure zu schaffen.
Da können dann Nutzer irgendwie online ihren Termin buchen und Friseure können dann irgendwie auch ihre ganzen Termine ganz einfach verwalten und das wollten sie Salonmeister nennen und ich fand das also völlig bescheuert. sowohl den Namen als auch die Idee und auch, dass die das zusammen machen.
Die dafür wollten dich fürs Marketing.
Genau, es gab in diesem Unternehmen noch so gut wie kein Marketing.
Seine Freunde können ihn schließlich überzeugen und Fritz wechselt als Chief Marketing Officer ins Management. Das Unternehmen entpuppt sich als erfolgreich. Es existiert, nachdem es mehrfach verkauft wurde, im Prinzip unter anderem Namen noch heute. Und Fritz bringt sich lang und intensiv ein. Doch für ihn scheitert diese Unternehmung trotzdem. Innerlich.
Meine Vorstellung von einem Startup ist, dass es wirklich darum geht, eine sehr, sehr harte Nuss zu knacken mit einem sehr kleinen und sehr motivierten Team.
Motiviert ist er bei Salonmeister zwar schon, aber eine ständige Sinnfrage begleitet ihn.
Wenn ich jetzt von Baum fahre, dann würde ich mich extrem ärgern, dass ich meine Zeit damit verbracht habe, dass Leute ihren Friseurtermin online buchen können.
Und so treibt es ihn weiter zu immer neuen Überlegungen. Eine ganz andere Nuss knacken könne man in der Forstwirtschaft, so Fritz. Steigende Holzpreise treffen auf zahlreiche Klein- und Kleinst-Privatwaldbesitzer, die in der Regel nicht viel aus ihrem Eigentum machen. Der Pitch zu seinem Projekt Clevertree.
Es ist ein großes Potenzial, das du hast als Privatwaldbesitzer. Das ist dein Wald, das ist Holz, das ist pures Geld. Du kommst aber nicht ran, nur mit sehr hohem Aufwand. Du musst dich mit Unternehmern auseinandersetzen, du musst Preise nachschauen, du musst diese ganzen Abwicklungen verwalten. Das ist ein sehr hoher Aufwand. Bei Clevertree gehst du einmal auf die Seite, gibst dort deine Daten ein und kriegst dann sofort ein Angebot vorgelegt. Und mit einem Klick hast du den ganzen Papierkram vom Hals und kriegst das Geld überwiesen.
In die Hände spielen würde es Clevertree, dass die Forstwirtschaft bis dato noch relativ hinterm Internetmond war, sprich noch größtenteils offline abgewickelt wurde, so Fritz. Er und seine vier Mitstreiter testen das Produkt in Plauen in Sachsen, wo statistisch gesehen deutschlandweit besonders viele Kleinstprivatwaldbesitzer leben.
Und da sind wir dann hingefahren und haben uns wortwörtlich in the middle of nowhere, da in diesen kleinen Städtchen, auf die Straße gestellt, haben den Leuten Flyer in die Hand gedrückt, haben gefragt, hey, haben Sie Wald? Haben Sie privat? Ja, haben Sie Wald? Hier. Und die Reaktion waren erstaunlich viele Leute haben tatsächlich gesagt, ja, ich habe ein paar Hektar Wald oder ja, ich bin Landwirt oder ja. Aber die haben gesagt, hä, was? DE, was? Internet? Nee. Das war dann den Bauern von Plauen und Umgebung
zu schräg.
Zu schräg und zu unseriös und online schon gar nicht.
Also wenn man Dörfer kennt oder kleine Städte, Dann weiß man ja, dass die Stimmung da eh so ein bisschen knisterig ist und man sich eher so Schweigend aneinander vorbeimuffelt im regnerischen Grau.
Richtig, und so in etwa war das. Genau, und so muss man sich das auch vorstellen. Wir wurden ein bisschen schief angeguckt.
Die jungen Schwaben aus Prenzlauer Berg sind da, so ungefähr.
Völlig richtig, ja. Irgendwelche Hippies, die keine Ahnung haben und die mir irgendwas von Online und Internet erzählen. Und das ist spooky und unseriös und das mache ich nicht.
Fritz wird aber nicht müde. Seine nächste Idee, ein Lieferdienst für Bargeld, das vorbeigebracht wird, wie sonst Pizza.
Bargeld ist ein großer Kostenpunkt. Bargeld ist immer noch die Nummer 1 Zahlungsmethode. Gleichzeitig ist aber der Zugang zu Bargeld bei Weitem nicht so, wie sich den Endverbraucher vorstellen. Sprich, oft sind Automaten nicht leicht zu erreichen. Viele Automaten haben Gebühren. Und mir ging es darum, diesen Aufwand, diese Kosten dem Endverbraucher zu erleichtern.
CashMe heißt das Ganze. Erfahrene Investoren ermutigen Fritz. Er und seine Freunde lassen eine Website erstellen, auf der man eine Telefonnummer sieht.
Und an diese Handynummer konnte man über SMS Bargeld bestellen.
Klingt jetzt erstmal sehr dubios, muss ich sagen.
Ja, richtig. Ja, habe ich mir auch gedacht. Allerdings, das ging ab wie Schmidts Katze.
Und weil die Idee so abging, vertiefen alle beteiligten Freunde von Fritz die Recherche. Wie ließe sich aus CashMe etwas richtig Großes aufziehen? Das Ergebnis? Eigentlich gar nicht. Es gibt viel zu viele Regularien, die einzuhalten wären.
Also wir haben gesehen, also wenn man das wirklich machen will, dann wird das ein ziemlich dickes Brett. Insbesondere Deutschland, ein ziemlich schwieriger Markt. Und bis da der erste Rubel rollt, muss sehr, sehr, sehr viel investiert werden und der Ausgang ist sehr, sehr ungewiss.
Es sind private Herausforderungen, die Fritz in eine neue Unternehmung treiben. Er ist mittlerweile Vater geworden und sucht immer wieder erfolglos Babysitter. Daraufhin schafft er eine Online-Plattform, die stark mit Facebook verknüpft ist. Sie soll Eltern und Babysitter zusammenführen. Ein Dienstleistungsmarktplatz.
Das war dann die Geburtsstunde von The Babysitter Club. Da war erstmal eigentlich überhaupt kein wirtschaftliches Interesse dahinter, sondern es ging mir einfach eigentlich nur darum, dass ich selber einen Babysitter finde. Das hat sich dann so hier und da rumgesprochen. Das haben auch dann Freunde angefangen zu nutzen und auch andere.
Du hast das einfach mal nebenher irgendwie programmieren lassen?
Genau, ich habe das nebenher von auch mit recht einfachen Mitteln von jemandem programmieren lassen.
Tatsächlich betreibt er die Seite mit einer Freundin eine Weile. Er sieht aber auch die Schwierigkeiten des The Babysitter Club.
Die Schwachstellen, ja. Es ist ein sehr großes Vertrauensthema. Plus, hast du bei Marktplätzen immer das Risiko, dass du als Vermittlung ausgebotet wirst. Und insbesondere im Fall von Babysittern und Eltern, sobald Eltern einen Babysitter gefunden haben, den die Kinder gerne haben, wollen sie den natürlich nicht mehr loslassen.
Fritz ist skeptisch, auch was die Wachstumsmöglichkeiten eines vertrauensbasierten Babysitter-Startups angeht. Nach einiger Zeit zieht er sich raus. Und das liegt auch daran, dass er seine eigentliche Berufung schließlich gefunden hat. Nach all den vielen Überlegungen, Projekten, Tests, Investitionen von Leidenschaft, Zeit und Geld ist es soweit, dass er wirklich und wahrhaftig gründet. Es geht um Jobs für Studenten oder andersherum um die Online- und App-basierte Vermittlung von studentischen Arbeitskräften. Seit 2 Jahren.
Bin heilfroh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und das entwickelt sich super, aber ich glaube, das wäre so nicht möglich gewesen ohne diesen ganzen Weg davor. Ich glaube, da hat mich aber auch immer tatsächlich auch daran gereizt, Sachen zu testen, einfach mal ein bisschen zu lernen, mal laufen zu lassen und gegebenenfalls es dann auch weiterzuentwickeln. Ja, warum nicht? Ja.
So bleibt an der Stelle nichts anderes, als von mindestens einem vorläufigen Happy End zu sprechen.
Also letztendlich war früher oder später immer die Frage, dreht sich die Welt weiter morgen, wenn es das nicht mehr gibt? Mittlerweile nenne ich das OFP, ja, Oh Fuck Product. Also angenommen, du entwickelst irgendein tolles Unternehmen und das benutzen Kunden und morgen wachen deine Kunden auf und es gibt dieses Produkt nicht mehr. Würden die dann einfach sagen, okay, dann halt nicht, oder sagen die, oh fuck, ja, es gibt's nicht mehr. Ja, das ist OFP.
Fail early, fail often, fail forward.
Deutschlandfunk Nova. Startup and down.